Ja, Herr, setz unser Herz in Brand. Und Jesus sagt, was wollte ich lieber, als wenn es schon brennete? Jetzt bei dieser Hitze, dann zündet es sich leicht. Alles so. Ja, Herr, setze mein Herz in Brand für dich. Nimm ein das gute Land, das ist meine Predigt. Das ganze Wochenende jetzt einfach kämpfen mit den Riesen. Und mein Thema ist heute, werde der Herr deines eigenen Lebens. Weißt du, für manche ist es vielleicht provokativ. Jemand schrieb mir diese Tage, ja, das ist ja Selbsterlösung. Nein, das ist keine Selbsterlösung. Bevor ich erlöst werde, muss ich erlöst werden. Zuerst mal muss mich lösen, muss mal freilassen und was weiß ich. Gestern habe ich das Thema gehabt, binde den Starken in dir, weil die meisten Leute denken, das ist der Teufel. Der Teufel ist in uns, das Böse ist in uns, das Negative ist in uns. Wir müssen mit dem Negativen selber fertig werden und dann sagen, Heiland, hilf mir, dass ich auch das bleibe. Unsere Berufung von dem lieben Gott ist, wir sind zum Herrschen berufen, das ist unser Auftrag. Macht euch die Erde untertan. Ich muss über mein Ego herrschen. Auch der Herr Jesus Christus musste über seinen inneren Schweinehund herrschen. Er musste im Garten Gethsemane dreimal beten und schreien und brüllen. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und nochmals, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und erst dann kam der Engel und stärkte ihn und dient ihn. Und erst dann konnte er alles verkraften. Und erst dann konnte er schweigen und alles über sich ergehen lassen. Er konnte sich beherrschen. Ja. Zuerst muss man lernen, sich selbst beherrschen, bevor man auch die Herrschaft, die Autorität über andere Leute ausübt. Und es ist so wichtig, ich muss Gott gehorchen. Und wenn ich Gott gehorche, dann wird mir alles andere auch gehorchen. Aber das ist ein Kampf, bis ich soweit bin. So, mein Thema heute ist auch, werde Herr in deinem Leben, herrsche über deine Triebe, dass deine Triebe schweigen. Die Sehnsüchte, ich muss nicht alles haben, was ich sehe und was mir angeboten wird, dass ich gleich alles kaufe. Überwinde deine Schwachstellen, das ist, werde Herr über dein persönliches Leben. Deine Schwachstellen, und was sind unsere Schwachstellen, ihr Lieben? Ja, Essen und Trinken, da fängt es schon an, die Schwachstellen, und du merkst, wie schwierig es ist, nichts zu essen und nichts abzulehnen. Und wenn man abnehmen möchte, verstehst du, wie schwierig denn das alles so ist? Ja, überwinde die Misshandlungen und Missbildungen, die Schwachstellen in deinem Leben, die Hindernisse. Ich muss es machen und dann hilft mir der Heiland. Der Heiland macht nichts für mich. Ich muss zuerst mal A sagen und dann macht der Herr das Übrige in meinem Leben. Ich muss meine Untugenden überwinden. Ich muss ja die Widersprüche, die Widerstände in meinem Leben überwinden. Ich muss lernen, ein Überwinderleben führen. Jesus hat also gelehrt, praktisches Christentum, praktischen Glauben. Zuerst bist du dran und dann macht er das Übrige. Du musst zuerst mal mutig sein, aus dem Boot steigen, wie beim Petrus damals auf dem Wasser. Und dann, das Wasser wird dich tragen, wenn du immer auf Jesus schaust. Werde Herr über deine Situation, überwinde deine Ängste. Ja, in dir stecken all die Probleme, die du bearbeiten solltest. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Das ist für mich so groß, diese Stelle. Jesus hat niemanden geheilt. Die Menschen mussten aufstehen, die Menschen mussten was tun und die Menschen mussten nach Hause gehen. Und zu Hause, als sie angekommen sind, sind sie gesund gewesen. Ich denke nur, die 10 Aussätzige, der Herr sagt, geht und zeigt euch dem Priester. Und sie gingen hin und da heißt es, indem sie hingingen, wurden sie geheilt. Indem sie hingingen, indem wir was tun. Denn alle unsere Probleme stecken in uns selbst. Wenn wir das verstanden haben, dann fangen wir an, ein siegreiches Leben zu führen. Alles, was wir schaffen, mit Gottes Hilfe, Herr, hilf, ich kann es nicht, aber ich muss wollen. Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben, in meinem Herzen. Und Herr, beherrsche du meine Nerven, ich gebe dir, stell dir meine Nerven zur Verfügung, meinen Kopf, meine Hormone, meine Gedanken, du herrsche. Und ich muss dann öffentlich bekennen, der Herr ist mein Herr. So, viele Menschen haben ein falsches Gottesbild, ist verdreht, falsche Einstellungen, das macht alles der Herr. Nein, der Herr macht gar nichts. Ich muss 95% machen und das Übrige ist, was der Herr macht. Er ermutigt mich, er steht hinter mir, er streitet für mich, ich darf still sein. Er macht es nachher, aber ich muss erst mal A sagen. Ich muss anfangen, ich muss loslassen. Ich muss ja mich von falschen Reaktionen lösen, alles die Dinge nicht so tragisch nehmen. Fürchte dich nicht, verstehst du? Ich muss still sein und die ganzen Ängste ruhen lassen und stehen lassen. Ich muss ja die Dinge nicht gleich dramatisieren und gleich aufbauschen und aufblähen. Herr, mach mich still, mach mich ruhig. Herr, ja, mach mich schlapp, dass ich nicht so kämpfe in meiner eigenen Regie, in meiner Kraft. Ja, viele Leute treiben die Sache bis zur Spitze. Die merken, ich muss dagegen anpowern. Deine Lösung oder die Lösung für deine Probleme steckt in dir. Alles steckt in dir. Ich muss es freisetzen im Namen Jesu. Und dann geht's los. Und dann geht's los. Ich muss frei werden wollen. Ich muss, wenn ich will, in anderen Sprachen sprechen. Ich muss A sagen und meinen Mund aufmachen und er wird meinen Mund füllen. Verstehst? Wie der Geist gab, auszusprechen danach hier. Dann kann ich babbeln und kann reden, kann plappern, kann kommunizieren mit dem Himmel. Zuerst muss ich sehen und dann kann ich erst ernten. So ist es in der Bibel. Du fragst dich, warum so viele Christen Depressionen haben. Ich kann sagen, weil die fangen an vielleicht, die sagen, ja Herr, aber dann machen sie weiter und überlassen sie nicht dem Herrn. Es ist so wichtig, dass wir uns dem Herrn, nachdem wir dem Herrn unser Ja gegeben haben, dein Wille geschehe, dass auch den Willen geschehen lassen. Dass wir nicht das Gleiche wieder weitermachen im alten Fleisch. Warum leiden so viele Christen an Burnout? Oder warum landen viele Christen, vor allem Freikirchler, in der Psychiatrie oder nehmen sich das Leben oder fallen vom Glauben ab? Sie fangen gut an. Aber 3 Wochen später sind sie wieder krank, müde und matt. Ja, sie lassen sich vom Teufel bestehlen. Sie halten sich nicht am Herrn fest. Und das war beim Petrus. Solange er auf den Herrn Jesus schaute, das ging prima auf dem Wasser. Thomas, guck mal, was ich kann. Johannes, schau her. Ich kann auf dem Wasser spazieren. Seewalking war das damals. Ja, ich kann das, verstehst du? Und schon Stolz und Angeberei, das sind Sünden, verstehst du? Und da fängt der Mann zu singen. Herr, hilf! Viele lassen sich vom Teufel bestehlen. Johannes 10, Vers 10, da heißt es, der Teufel ist ein Dieb, Mörder und ein Lügner. Und wir werden dann Opfer von seinen Lügen. Wir wehren uns nicht. Es ist so wichtig, Herr, ich lass dich nicht, ich schaue nur auf dich, ich fixiere mich auf dich, mein Fokus wird auf dich gerichtet. Und dann geht's weiter. Wir müssen anfangen und der Herr macht es weiter und ich darf stille sein und das ist die Botschaft, was ich hier heute vom Heiligen Geist bekommen habe. Wir dürfen dann stille sein und weitermachen, aber zuerst muss ich anfangen, in aller Liebe. Ich muss den ersten Schritt machen. Ja, und ja, die Beziehung mit Gott aufbauen, die Nummer wählen, verstehst du, mit Gott anfangen zu kommunizieren. Ich muss die Verbindung herstellen mit meinem Vater im Himmel. Ich muss Wort Gottes studieren, ich muss Zeit mit Gott verbringen, ich muss gute Predigten hören, ich muss positive Gebete sprechen. Das Vaterunser zum Beispiel ist ein positives Gebet. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir erlauben den Dieben, wie sie auch immer heißen mögen, viel zu viel. Ja, wir geben viel zu viel Raum und Zeit. Und ich habe eines festgestellt, in dem Moment, wo du Pause machst, kommt der Teufel und stiehlt, verstehst du? Deshalb ist es so wichtig, immer auf dem Trab sein, immer in Bewegung sein, immer was unternehmen. Ja, und es ist so wichtig, dass wir uns nicht bestehen lassen, immer aufpassen, wachet und betet, dass das und jenes nicht passiert. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wer der verschlingt. Oder dann kommt er mit Stolz. Ja, ich hab's gemacht, guck mal. Ich, Johannes, mach du, das kann auf dem Wasser gehen. Ist das nicht ein Wunder? Ja, es ist ein Wunder. Aber ja, aber es ist Gnade, was Petrus erleben durfte. Und man darf sich nicht rühmen. Und alles, was wir sind allein aus Gnaden. Das muss man nachher später lernen. In dem Augenblick, wo du dein Leben Jesus anvertraust, dann geht es ein Leben dort auf ganz andere Bahn. Es ist so wichtig, dass wir nicht stolz werden. Ich denke nur an den Hiskia. Gott hat ihn geheilt, ihm 15 Jahre in seinem Leben gegeben. Und dann kommen die Babylonier. Wir wollen sehen, wie geht's jetzt? Was hat der Herrgott bei dir getan? Ja, guck mal, das hat mir der Herr geschenkt und das hat mir der Herr geschenkt und das hat mir der Herr geschenkt. Und dann kommt der Prophet Jesaja vorbei und sagt, hör mal, was sind das für fremde Sprachen hier? Was ist denn das? Ja? Wo kommen die Leute her? Was hast du ihnen gezeigt? Und dann sagt Hiskia, ich habe ihnen alles gezeigt, was der Herr mir gegeben hat. Weißt du, das ist fromme Angeberei. Und so schnell lerne ich, oder habe ich früher beobachtet, ich habe aufgehört, Leute zu sagen, gib Zeugnis, verstehst du, gerade bekehrt und gleich Zeugnis geben. Nein, das muss sich bewähren, das muss reifen, das muss wachsen. Und Hiskia hat alles verloren. Zwar nicht er, sondern seine Nachkommen später. Das wurde alles geraubt und nach Ägypten gebracht oder nach Babylon gebracht. Es ist so wichtig, dass wir dann lernen, nicht negativ zu reden. Ja, es ist eine Sache, so in Blitzkrieg zu führen, schnell was zu erreichen, aber dann zu behalten und zu bewahren, das ist ein Kunststück. Der Teufel bringt uns um indem er anfängt, uns zu überfordern, zu belasten, auch im christlichen Sektor. Mehr beten, mehr singen, mehr Gott loben und preisen. Ja, und dann übernehmen wir uns. Gott will vielleicht ganz was anderes. Du sollst still sein, den Mund halten, spazieren gehen, dich ins Bett legen, denn der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Steht in meiner Bibel auf jeden Fall. Ja, und je mehr du schläfst, desto mehr kannst du von dem lieben Gott vielleicht bekommen. Ja, der Teufel versteht uns, Lasten aufzubürden zu uns, ja, dass wir das übernehmen und dann anfangen wir uns mit anderen zu vergleichen. Arbeite ich auch genug für den Herrn? Bin ich fleißig genug? Und so weiter. Und wir fangen an, uns zu messen. Und das ist das Gefährlichste und das Schlimmste, indem wir anfangen, mich mit anderen Leuten zu vergleichen. Ich werde immer den Kürzeren abschneiden. Mein Auto fährt immer langsamer als deren ihres, verstehst du? Oder ich mache das und das schlechter wie die und die. Die haben bessere Ausbildung. Der Teufel bringt uns um, wenn wir uns Sorgen machen, uns Gedanken machen. Denken ist nichts Verkehrtes, aber sich Sorgen zu machen, wie geht es jetzt weiter? Guck mal, was jetzt passiert. Jetzt, wir stehen kurz vor einem Erdgas-Gau, verstehst du? Jetzt muss man überall sparen, die Heizungen runterdrehen und das schon im Sommer die Heizung nachkontrollieren, was die alle schon sagen. Wir müssen sparen und sparen. Was glaubst du, wir müssen den Gürtel immer noch enger schnallen? Der Teufel versucht uns, Not, innere Not, innere Ängste einsuggerieren. Der Teufel bringt uns um, indem wir immer wieder denken, werde ich auch satt werden? Werde ich auch das alles ertragen können? Oder dass wir anderen Leuten nachlaufen? Was machen die? Wie kochen die? Nach welchen Rezepten? Ja. Hinterherlaufen. Das ist, wie der Teufel viele Leute beschäftigt, dass sie hinterherlaufen von Konferenz zu Konferenz, von Tagung zu Tagung. Es tagt und tagt und es wird nie Tag. Oder dass wir ja uns Sorgen über andere Leute machen. Was machen die? Wie geht's denen? Verstehst du? Der liebe Gott sagt, sorg um dein Heil. Du hast genug Probleme mit dir selber. Ja? Und mein Thema ist hier, wer der Herr deines Lebens. Und erst wenn ich mich selbst im Griff habe, wenn ich mich selbst unter Kontrolle habe, dann darf ich auch an andere denken. Aber die meisten haben sich selbst nicht im Griff. Schon beim Essen und Trinken fängt es an. Bei Medikamente einnehmen und vielen anderen mehr. Der Teufel bringt uns um, wenn wir beleidigt sind. Ja, guck mal, die mögen dich nicht. Hast du nicht gesehen? Die gehen vorbei, die grüßen dich nicht. Und du siehst so plötzlich seine bittere Wurzel da, aus welchem Grund auch immer. Oder wir fühlen uns dann unfähig. Wir machen das und es gelingt nicht und es klappt nicht so, wie wir es gerne möchten. Dann sind wir gleich irgendwie ja betroffen und bedauern uns selbst und so weiter. Werde Herr deines Lebens und leb dein Leben. Das ist, was Gott will. Und jeder muss ein anderes Leben leben. Der Petrus musste anders leben als der Paulus. Der Paulus musste einen anderen Weg gehen als der Petrus oder der Johannes. Ja, jeder musste anders gehen. Und der Teufel versucht uns zu manipulieren. Aber du solltest frei sein. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da entfaltest du dich. Dann wächst du, dann gedeihst. Da gibt's auch mal wilde Triebe. Aber die wird der liebe Gott schon beschneiden, mach dir keine Sorgen. Der Teufel belügt und bringt uns um, wenn wir eifersüchtig und neidisch auf andere Leute werden. Du sollst mit dir selber zufrieden sein. Gott hat mich gut geschaffen. Gott hat mich prima geschaffen. Meine Nase ist nicht lang genug oder lang, auch kurz genug, verstehst du? Ich bin mit meinen Ohren zufrieden, mit meinen Beinen zufrieden, bin mit allem zufrieden. Weißt du, ich werde morgen darüber sprechen. Vertraue deinen Soldaten. Wer sind und was sind deine Soldaten? Das sind deine Glieder, deine Organe, verstehst du? Vertraue deinen Soldaten, dass Gott dich recht gemacht hat. Er hat dir nicht zu viel und nicht zu wenig gegeben. Er hat genau das richtige Maß für dein Leben gegeben. Bau dein Leben auf den Glauben und nicht auf deine Gefühle. So viele Christen bauen immer auf die Gefühle. Was fühlst du? Oh, ich fühle so warm von unten, verstehst du? Oder ich kriege ja, so Gänsehaut. Oder jemand hat mal... Wir haben einen Gottesdienst gehabt, das war wirklich, ja, beim Stentons, ja, mir stehen sogar die Haare zu Berge wie Nägel. Verstehst du? So ergriffen, so wie die Nägel. Sowas habe ich noch nie erlebt. Ja, wenn du mit dem Heiland gehst, erlebst du Dinge, die du nie erlebt hast. Ja, jeden Tag was Neues, Frisches, was anderes. Ja, wir müssen im Glauben reagieren und nicht im Gefühlen. Manchmal bin ich immer hochjauchzend und ein andermal bin ich wieder zu Tode betrübt. Manchmal möchte ich gar nicht aufstehen. Und trotzdem, ob ich Sieg habe oder keinen Sieg habe, ich muss meine Arbeit tun und Gott dienen, ob es mir gefällt oder nicht gefällt, ob mir jemand zuhört oder nicht zuhört, verstehst du? Ich predige. Auch wenn mir niemand zuhört, ich bete dann den Engeln, verstehst du, den Geistern, dann sehe ich auf jedem Stuhl, da sitzt irgendwie ein Engelchen und dem muss ich das Wort Gottes bringen. Das habe ich am Anfang gelernt, als ich anfing zu predigen. Die Gemeinde hatte, ja, ich habe einen großen Saal gehabt mit etwa 120 Sitzplätzen und da waren nur gerade 10, 12 Leute drin. Und dann habe ich die Stühle alle zurückgestellt und jeden Sonntagabend ein paar Stühle dazugestellt und dann gesagt, ich predige für die und die. Und ich erwarte Leute, ich erwarte Engel und Bengel, verstehst du? Und dann habe ich denen gepredigt. Und es kamen und der Saal war am Schluss voll. Ich musste dann einen anderen Saal suchen am Schluss. Ja, aber wir müssen zuerst mal lernen, nichts zu sehen, nichts zu fühlen, nichts zu denken, verstehst du? Der Herr macht es schon, verstehst du? Ich habe Werner Heukelbach einmal gehört, diesen Evangelisten Werner Heukelbach, der war bei uns in Schorndorf mal in der Gemeinde oder im Zeltmission und der hat dann erzählt, ich weiß es nicht, ob das war oder so war es oder nicht, auf jeden Fall Lausbuben haben ihm angeblich aus der Bibel seinen Predigtumriss gestohlen und ihm weißes Blatt Papier reingelegt. Dann nimmt er das weiße Papier und sagt, hier nichts und hier nichts, aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Und das war seine Predigt, aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Und wenn du dein Leben anschaust, verstehst du, aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Und das war für mich, ich weiß nicht mehr, was er alles gepredigt hat, aber das werde ich nie vergessen, dass er dann dieses weiße Blatt Papier zeigt, aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Und wir müssen so frei sein, dass wir einfach mit nichts arbeiten. Werde Herr über dein Leben. Der Teufel will, dass wir nach unseren Gefühlen gehen. Du darfst eines wissen, alle Dinge dienen dir zum Besten, auch das, was vielleicht bei ihm der Fall war, dass die Lausbuben ihm die Predigt gestohlen haben. Und weil sie das Blatt Papier reingelegt haben, auch das dient zum Besten. Gott weiß, aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Denk mal nach, was passiert, wenn du das Problem nicht gelöst hast. Denk mal nach, du hast Probleme und wir alle haben Probleme. Es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, der keine Probleme hat oder er lügt. Aber wir alle haben Probleme. Aber stell mal vor, was passiert, wenn du das Problem nicht löst? Wir würden in 5 Jahren immer noch dastehen. Und wie würdest du das fühlen? Das Problem wird weiter sein. Weißt du, du schneidest irgendwo im Baum eine Kerbe und dieser Baum wächst und wird größer und größer. Als ich in Memel dort zum Urlaub war, ich habe mich bei den Bäumen entschuldigt. Stell mal vor, ich habe gesagt, lieber Baum, vergib mir, was ich als Lausbub getan habe. Ich habe so Kerben in Bäume reingeschnipst als mein Zeichen und es ist so gewaltig gewachsen. Die Bäume sind groß geworden und die Kerben waren genauso groß, verstehst du? Ich habe so, Baum, entschuldige dich. Aber dieser Baum wuchs weiter, auch mit Kerben. Wir müssen auch mit Problemen weiter wachsen, mit Schwierigkeiten weiter wachsen. Aber wie würde unser Leben weiter verlaufen? Denk darüber nach, wenn du dein Problem heute nicht löst, nicht angehst. Ja, wir werden nach Jahren noch 10-mal schlimmer diese Probleme haben. Und diese Kerben waren ganz groß, als ich reingeschnitten habe. Das waren so kleine Schnitzerles. Ja. Die Schwachstellen, die Risse, die Spannungen in unserem Leben, wenn wir sie nicht lösen, das wird immer größer. Der Starke muss überwunden werden und zwar sofort, so schnell wie möglich. Ja, nicht nur warten, bis ich da im Garten Gethsemane bin. Wir müssen alle Garten Gethsemane erleben. Nicht Golgatha und nicht Ostermorgen, verstehst du? Solange du Gethsemane nicht erlebt hast, kannst du Ostern und Himmelfahrt und Pfingsten, den Söller nicht erleben. Zuerst müssen wir zerbrochen sein, Gott, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dann so lange kämpfen, bis ich Ja gesagt habe zum Willen Gottes und uns nicht am Willen Gottes vorbeimogeln. So viele Christen mogeln sich am Willen Gottes vorbei. Ich habe mich bei Gott entschuldigt. Ja, als meine Frau, die steht ganz stramm im Bett, im Krankenhaus in Moabit nach einem Schlaganfall, sitzt ganz stramm im Bett, Johannes, heute Nacht hat der Herr mit mir gesprochen. Habe ich gesagt, Heidung, was hat er gesagt? Ja, ich werde heimgehen. Und ich gehe nach Hause und sage, lieber Gott, das kannst du nicht machen. Kannst nicht meine Frau nicht leben. Das war 2005 vielleicht, 2004. Ja, das kannst du nicht machen. Und ich habe Gott gezwungen. Und du kannst Gott zwingen, dass er seinen Willen ändert, seine Meinung ändert. Der Herr hat sie nicht genommen, aber ich habe sie nach Hause gekriegt und 7 Jahre Hölle durchgemacht. Tag und Nacht gepflegt, verstehst du? Und dann noch nebenbei gepredigt. Und ja, mein Leben wäre anders verlaufen, wenn ich gesagt hätte, Herr, dein Wille geschehe. Weißt du, man kann anderen sehr schön predigen, aber wenn man selbst diesen Weg gehen will, bin ich wirklich bereit zu sagen, Herr, dein Wille geschehe. Ja, der Starke muss überwunden werden, auch beim Heiland. Dein Wille muss über mein Leben herrschen. Unterordne dich Gott Und dann sind die Mächte die Untertan, alles ist die Untertan, aber wir müssen uns Gott unterordnen. Wenn sie nicht überwunden werden, werden die Probleme größer, nicht kleiner. Die verstärken sich, werden intensiver. Der Einschnitt, diese Kerbe im Baum wird immer größer, dass du nachher stehst. Meine Kinder haben gefragt, Papa, wer hat das gemacht? Ich muss sagen, das war ich. Ja, das war ich als Bub. Wir haben hier gespielt, nur verstehst du? Und manchmal denken wir, das ist alles nur Spiel. So leichtsinnig, oberflächlich gewesen. Und so viel Oberflächliches ist in unserem Leben passiert, dass wir nachher später oder andere später ausbaden müssen. Deine Niederlagen werden größer, bestimmt dein Leben. Am Schluss bist du extremer und hyper. Das, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Und ich habe festgestellt, wenn manche in der Jugend sparen mussten, dann sind sie im Alter geizig. Wenn sie in der Jugend sehr viel geplappert haben, anderen die Würmer aus der Nase gezogen haben und so weiter, da werden sie am Schluss Schwatzbasen. Das werden sie, da reden sie. Verstehst du, kriegst du gar nicht mehr zu. Ich kenne solche Leute, ich diene ja über 50 Jahre dem Herrn Jesus. Ich weiß es aus der Seelsorge, was da los ist, verstehst du? Und dann, ich frage manchmal, wie war es bei dir in der Jugend? Ja, das und das. Ja, und jetzt bist du geizig. Und ich habe eine liebe Schwester gehabt, da kommt der Sohn, ein Pastor, ein guter Pastor sogar aus USA, aus Florida, und er ist bei der Schwester zu Besuch, also die wohnte bei mir im Haus, und dann kam er zu mir runter und sagt, du, bei uns gibt's nur Kartoffeln, verstehst du, und da gibt's nicht die, meine Mutter spart so furchtbar viel, ja, und sie hat im Krieg so viel gespart, der hat mich auf die Sache gebracht, der hat gespart, und jetzt ist sie so geizig, eine gläubige Frau, eine Mutter eines Pastors, eines Evangelisten, das ist eine geizige Frau. Und dann habe ich dieser Frau, die wohnt ja bei mir im Haus, hier in Heilbronn, und dann habe ich hier gesagt, Schwester, und wenn du Dosen geschenkt bekommen hast, mach sie auf, verbrauch sie, verstehst du? Du musst nicht geizen und sparen, verstehst du? Du musst großzügig werden, auch im Alter. Aber wenn Leute großzügig in der Jugend waren, im Alter wird das ein anderes Extrem. Und deshalb, wir müssen die Extreme unter die Füße bekommen. Das sind die Starken, mit denen wir hier arbeiten sollen. Werde der Herr deines Lebens. Wenn du nicht heilst, werden die Schmerzen größer. Ja, du musst behandelt werden. Wenn du nicht, dann ist am Schluss nicht mehr zum Aushalten. Ja, in der Bibel heißt es einmal, wehrt die Anfänge. Und deshalb ist es so wichtig, dass, wenn du merkst, da fängt ein Problem an, da kommt was auf mich zu, ich muss mich dagegen wehren. Und zwar so früh wie möglich. Werde heute der Herr deines Lebens, wenn du lernst, irgendetwas unter Kontrolle zu bekommen, mit dem Essen, mit dem Trinken, das ist das Schlimmste, denn das Reich Gottes ist mehr als nur Essen und Trinken. Es ist Friede und Freude im Heiligen Geist. Ja, du kannst die Tür deines Lebens nur von innen öffnen, Bruder, Schwester. Und das ist zuerst einmal, ich muss die Tür von innen öffnen, Heiland, komm rein. Bleibe bei uns, Herr Jesus Christus, es will Abend werden. Es wird immer schwieriger. Und das ist unsere Aufgabe, die Tür von innen aufzumachen. Herr, komm. Und dann macht der Herr alles Übrige. Aber ich muss die Tür öffnen. Niemand anders kann deine Herzenstür öffnen. Was du mit dem Herzen glaubst, das muss auch mit dem Mund bekannt werden, ausgesprochen werden. Ja, das muss öffentlich proklamiert werden. Wir müssen uns hier lösen, damit wir im Jenseits erlöst sind. Hier wird das geschieht. Und das Wichtigste im Leben eines Christen ist, ich sag mich los. Und du musst dich ständig lossagen von allem dem negativen Zeug, was in deinem Leben ist, was dir zu schaffen macht, was dir den Schlaf raubt, ja, was dich unruhig macht, was dich krank macht. Heiland, ich löse mich. Aber ich muss die Tür aufmachen. Und dann macht der Herr Jesus all das Übrige. Du musst den Teufel selbst rausschmeißen. Wie heißt es in der Bibel? Vertreibt die Dämonen. Ich muss die Dämonen vertreiben. Das macht nicht der Heiland. Der gibt mir die Energie, die Kraft, die Freude, die Dynamik, die Autorität, die Stimme. Ich darf nicht sagen, geh. Verstehst du, der wird nicht gehen. Ich habe Angst gehabt vor einem kleinen Mischling-Straßenpromenadenhund. Verstehst du, der hat mich mal angefangen als Bub. Und ich habe Angst gehabt, zur Schule zu gehen. Und meine Mutter geht mit bis zu diesem Bauernhof, wo dieser Hund war. Und dann lässt sie mich stehen und dann sagt, jetzt musst du selber gehen. Ich habe gedacht, das ist eine Rabenmutter, verstehst du? Zuerst sagt sie, ich gehe mit dir mit zur Schule, ich begleite dich und was weiß ich. Und wenn es darauf ankommt, lässt sie mich stehen. Und dann kommt dieser Spitz da. Verstehst? Und die sagen, geh. Und der Kerl wackelt mit dem Schwanz und freut sich und tanzt und so weiter. Bis ich gesagt habe, hopp! Und der sprang hoch, dreht sich in der Luft noch um und haut ab. Wir müssen energisch werden. Energisch. Auch dem Teufel gegenüber. Auch den negativen Dingen gegenüber. Energisch. Energisch gegen die Krankheitsgeister, gegen Sorgengeister, was weiß ich, gegen welche Geister auch, Angstgeister. Wenn ich in den Keller ging, hat mein Vater gesagt, fang an zu singen. Und hab keine Angst vor Spinnen oder Ratten. Die haben alles gehabt, verstehst du? Sei mutig, also, ja, und sag, hau ab, verschwinde, kündige, ich muss kündigen. Und zwar ganz energisch. So wie der Herr Khrushchev, Schuh ausziehen, auf den Tisch hauen bei der UNO und sagen, so läuft der Hase. Ich muss abbestellen, ich muss abstellen, ich muss abschaffen, ich muss wegschmeißen, ich muss die Dinge lösen. Alleine schon, wenn du laut aussprichst, und ich habe hier gemerkt, der Hund reagiert, wenn ich laut bin. Verstehst? Wenn du nicht laut bist, wird niemand reagieren. Was will der? Der spielt ja nur mit uns, verstehst du? Der Teufel möchte mit uns spielen. Er ist ein Dieb und Mörder. Wenn du überfallen wirst, was musst du machen? Laut schreien. Hilfe, verstehst du? Brüll so laut du kannst. Ich habe meinen Kindern gesagt, wenn was Schlimmes passiert, dann schreit. Schreit so laut ihr könnt. Ja, wir müssen uns, unser Geist, unsere Seele, unseren Körper in Aktionszustand bringen. Du sagst es. Und dir geschehe, wie du sagst. Nach deinem Glauben geschieht es, was du sagst. Sprich zu dem Berg. Weißt du, wenn du sagst, Berg, geh weg, verschwinde, weiche, versinke. Das will ich versinken, aber wenn du voller Hingabe, voller, ja, Feuer, voller Heiligen Geistes sagst, ja, mit deinem Mund bekennst, dann wird es geschehen in dem Namen Gottes. Ich muss es tun. Von nichts kommt nichts. Ja, die anderen müssen hören, die Geister müssen hören, die Dämonen müssen hören, die Engel müssen hören, der liebe Gott muss es hören. Da schreit doch einer, Hilfe, Herr, ich versinke. Und du musst aussprechen und das andere erledigt dann der Herr Jesus Christus. Das ist meine persönliche Erfahrung. Wenn du was anderes erfahren hast, bleib bei deiner Lehre, bleib bei deiner Erkenntnis. Aber ich habe das erlebt und erfahren, ich muss aussprechen. Ich habe eine Sache gehabt in Stuttgart. Ich wollte da einen Saal mieten und ein ganzes Haus wollte ich mieten. Die frühere Druckerei, der Kanzler der Zeitung und so weiter. Und ich habe mich so verbissen, das soll ein Bethaus werden. Und 7 Monate ging es in dem Senat oder in der Gemeindeverwaltung hin und her. Da wollten die einen Kulturzentrum einrichten. Und immer wieder ging es hin und her. Und da ruft mich die Stuttgarter Zeitung an. Und ich sage, Herr Matudes, warum sind Sie so vernarrt da, dass Sie aus diesem Gebäude hier unbedingt ein Bethaus machen möchten? Ich habe gesagt, ich nehme das im Glauben und es wird so und so sein. Und dann haben Sie einen Artikel geschrieben und vorgelesen und dann ruft er mich dann nach, sagen wir mal, eine Stunde an und dann am Telefon, sowas habe ich noch nie erlebt, aber sowas erlebt man, wenn man im Feuer des Heiligen Geistes ist. Und dann habe ich gesagt dem Redakteur, als er mir vorgelesen hat, was er alles bringen wird. Denn ich wusste, wenn das in der Zeitung morgen steht, kann ich quittieren und auch nach Hause gehen und auswandern. Also so negativ und so bösartig war das. Und dann sage ich, und das werden Sie nicht bringen. Und aufgelegt. Dann sagt meine Frau, sie war eine Beamtin, und sagt, Johannes, das ist die 5. Republik, verstehst du? Was die Zeitung machen will, das macht sie. Und da bist du nicht, du kannst doch nicht verbieten, verstehst du? Die werden es bringen. Morgen steht es in der Zeitung. Warte mal, das, was er da vorgelesen hat, steht morgen in der Zeitung. Der Herr Matu, das ist so vernarrt und will das zum Bethaus machen. Am nächsten Tag will ich unbedingt die Zeitung, ich habe die Stuttgarter Zeitung abonniert gehabt, aber die Zeitung ist nicht erschienen in meinem Briefkasten. Dann fahre ich zum Zeitungsstand runter. In der Straße auch nicht. Dann sagen sie, wir wissen nicht, die Zeitung ist heute nicht geliefert worden. Dann fahre ich nach Cannstatt zum Bahnhof und will die Zeitung dort kaufen. Die Zeitung ist nicht da. Und dann habe ich gesagt, das gibt's doch nicht. Endlich will ich mal die Zeitung lesen und die Zeitung ist nicht erschienen. Und dann rufe ich an das Büro der Stuttgarter Zeitung. Ja, heute werden wir bestreikt. Und die wurden 5 Tage lang bestreikt. Und diese Woche habe ich dann den Unterschrift gemacht für die Vermietung. Und dann sagt er, da sind sie so sicher, dieser Beamte, da sind sie so sicher wie wie Lazarus in Abrahams Schoß. Und bis heute ist Daimlerstraße 44 immer noch ein Gemeindezentrum. Und zwar nicht mehr von der Gemeinde, die ich damals hatte, sondern jetzt inzwischen ist es Hauptquartier von Blauem Kreuz. Ja, das Blaue Kreuz ist dort, hat die Zentrale für ganz Deutschland in diesem Haus, was ich damals vor 50 Jahren gemietet habe. Das geht weiter, bleib bei Gott. Und das werden sie nicht bringen. Und das haben sie bis heute nicht gebracht. Die Zeitung wurde bestreikt. Ja. Wir müssen in Autorität aussprechen. Das werden sie nicht bringen. Ja. Gott hat uns Macht gegeben. Macht liegt auf unserer Zunge, in unseren Worten. Laut sagen. Und das ist unglaublich motivierend. Laut aussprechen. Ja. Und da kann kein anderer Gedanke mehr kommen. Ich habe nur gebetet und dergleichen, verstehst du? Wir haben das schöne Lied hier, Gottes Verheißungen bleiben. In meiner Gemeinde war, also auch in Stuttgart, Levi Petrus einmal, der Pastor von Stockholm, der war Baptistenpastor zu der Zeit noch. Und ein großer Pastor, eine große Gemeinde, die Philadelphia-Gemeinde, hat er gehabt in Stockholm. Und seine Frau war schwer krank. Und dann sagten die Ärzte, ja, ihre Frau wird wahrscheinlich diese Woche nicht überleben. Dann sagte Levi Petrus, ich nehme meine Frau mit nach Hause, die kann bei mir zu Hause auch sterben. Und dann steht ganz groß im Dagen, Levi Petrus, der Mörder seiner Frau. Du bist Herr, das ist mein Thema. Du bestimmst die Richtung, wo es lang geht. Und Levi Petrus hat seine Frau nach Hause genommen und hat halt der Dagen ganz groß geschrieben, Levi Petrus, der Mörder seiner Frau. Und dann ist dieser Bruder Levi Petrus auf die Knie gegangen und gesagt, lieber Gott, guck mal, es geht um deinen Namen, es geht um deine Ehre und du kannst nicht zulassen, dass dein Name so in Schmutz gezogen wird. Und weißt du, was passiert ist? Levi Petrus und seine Frau, die waren bei mir in der Gemeinde in Stuttgart und haben gedient und gepredigt, verstehst du, lang nachdem das alles war. Nach unserem Glauben wird es geschehen. Wir dürfen uns nicht vom Teufel unterkriegen lassen. Der möchte, dass wir Mörder unseren Frauen oder Männer sind oder was weiß ich von wem auch immer. Ja, geh nicht nach deinem Gefühl. Lass dich nicht beunruhigen, in Ängste zu versetzen, was auch immer sei, verstehst du, sei tapfer. Dein Glaube ist eine Realität. So wie das Sichtbare gibt, so gibt es auch das Unsichtbare. Auch das ist eine Realität. Rufst einfach ins Dasein. Sag, verschwinde, und dann wirst du merken, wie der Spitz da wegläuft. Du musst nur sagen, aber die meisten tun das nicht. Ja, das ist des Herrn seine Sache. Du musst wissen zuerst, was ist der Wille Gottes? Und dann Satan hinter mir. Dann werde hart und brutal, was auch immer sein will. Jetzt brauchst du Selbstdisziplin. Ja, Satan hinter mir. Das hast du nicht zu suchen, verstehst du? Das passiert dir nicht. Jesus wusste, was der Wille Gottes für sein persönliches Leben ist. Bleibe bei dem Wort Gottes, bei dem Befehl, das der Herr gegeben hat. Bleibe bei deiner Reaktion, bei deiner Entscheidung. Und das wird ein Bethaus werden. Halleluja. Und dann kam ich bei der Vertragsverhandlung. Habe gesagt, wir müssen neue Fenster rein, neuen Aufzug rein und wir müssen neuen Teppich böden. Was weiß ich. Das wird gemacht. Herr Matuda, verstehst du? Und es war genau das, was wir wollten, verstehst du? Das wird gemacht. Die haben schon so lange im Gemeinderat diskutiert, was aus diesem Haus alles werden sollte. Und das wird gemacht, verstehst du? Und das ist auch gemacht worden. Und oben bin ich nachher eingezogen, habe fast 10 Jahre drin gewohnt. Mach dir klar, ja, du sollst nicht der Schwanz werden, sondern der Kopf sein. Das ist Gottes Wille für die Christen, für die Gläubigen. Aber die meisten schwänzeln da so ein bisschen irgendwie hin und her. Manchen sind nicht klar, verstehst du? Soll ich das, soll ich nicht? Wisse, was der Wille Gottes für dein Leben ist, das ist so erstmal wichtig. Das Wichtigste überhaupt, bevor du weitermachst, bevor du weiter betest, bevor du weiter denkst, bevor du weiter simulierst und fantasierst. Was ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben? Soll ich früh sterben, soll ich spät sterben? Ja. Soll ich hart arbeiten, soll ich nicht so hart arbeiten? Ja. Wie will der Herr mein Leben gestalten? Und wenn du das weißt, was Gott aus deinem Leben machen möchte, wie er dein Leben gestalten soll, dann lebe. Sag, das will ich und das will ich nicht. Wir müssen uns entscheiden, was wir wollen und was wir nicht wollen. Nicht der liebe Gott, verstehst du? Er hat schon unser Leben bestimmt. Weißt du, und wir müssen nur die Bestimmung herausfinden. Was ist die Bestimmung für unser Leben? Unser Leben ist ein bestimmtes Leben. Wir leben ein programmiertes Leben. Ich muss rauskriegen, was will der liebe Gott von mir? Heute, jetzt und hier? Ja. als wir die Kirche uns verkauften am Leopoldplatz und dergleichen, da bin ich ein Dreivierteljahr hier um die Kirche rumgefahren. Dieses Gebäude will ich in Jesu Namen einnehmen. Und dann ging es hin und her und eigentlich wollte ich keine Kirche haben, aber naja, irgendwo muss man einen Saal finden, wo man sich versammelt und da ist für die Gemeinde, die Kirche das Allerbeste. Und dann, damals war Diebke noch Bürgermeister, habe ich dann ihm geschrieben, ich will diese Kirche kaufen, 4,5 Millionen, D-Mark damals, 4,5 Millionen, habe ich gebetet, wir zahlen nur den Zehnten für die Kirche. Und wir haben 440.000 D-Mark damals gezahlt für die Kirche, für das Grundstück da, was die Kirche ist. Ja, und wir haben das gekauft und Gott war uns gnädig und Gott hat uns geholfen. Und der Diebken, zuerst, die wollten da Musikakademie reinbringen, verstehst du, bis heute nicht. Aber ich lasse es nur, verstehst? Nach unserem Glauben wird es geschehen, aber wir müssen zuerst mal kämpfen, arbeiten, der Wille Gottes, den Willen Gottes wissen. Ist das wirklich der Wille Gottes? Und es war fast 20 Jahre der Wille Gottes für mein, oder über 20 Jahre der Wille Gottes hier in Berlin für mein Leben. Und bis ich abgegeben habe, weißt du, wenn du so ein Gebäude hast, ich würde kein Gebäude mehr in diesem Stil mehr mieten. Lieber ein Saal, verstehst du, aber da bin ich hinten fertig, da konnte ich wieder vorne anfangen mit Renovieren. Ja, da kam mir das Wort, wir werden mit der Renovierung nicht fertig, bis dass Jesus wiederkommt. Und so war es auch, verstehst du? Dann kommt der Turm als nächstes, dann kommt wieder irgendwo was, das Dach. Und ich bin so froh, dass mich Gott von diesen Steinen erlöst hat. Ich bin Gott dankbar, preis dem Herrn. Und man geht ein Stückchen weiter, man bleibt nicht stehen, aber man muss konkret willen, das ist der Wille Gottes. Das ist der Wille Gottes. Überwinde, ja, die ganzen Angriffe Satans, die ganzen Zweifel, die ganzen Fragezeichen, sollte Gott gesagt haben. Ja, er muss mir gesagt haben. Wenn er es nicht gesagt hat, wird es auch nicht funktionieren. Er muss es mir gesagt haben. Noch ein paar Gedanken, werde Herr deines Lebens, überwinde deine Verbitterung, die Angst, die lehnen mich ab, die wollen mich nicht, die werden mich nicht geben. Ja, die werden mir das nicht erlauben. Ich werde nicht vergessen, unser ersten Gottesdienst, als wir 1988 anfingen hier in Berlin, es war in der Hochschule der Künste. Ich habe noch keinen Saal gehabt, ich habe auf dem Breitscheidplatz evangelisiert, 3 Wochen lang. Aber dann, wo treffen wir uns dann nachher, wenn der Herbst kommt? Verstehst du, wenn es wieder kalt wird oder wie? Und dann fahre ich und dann sehe ich die Hochschule der Künste in der Bundesallee. Die, Mensch, tolles Gebäude. Mal fragen, ob die was haben, Platz haben. Und dann frage ich den Hausmeister, haben Sie Platz hier? Haben Sie Raum irgendwie, ja, sagen wir, wir haben genug Räume. Und dann gehe ich zu der Hochschule der Künste, zur Zentrale, zur Verwaltung. Und dann habe ich gesagt, ich möchte dann und dann das mieten. Dann haben sie gesagt, ja, aber wenn es frei ist. Und dann hat sie geguckt, habe ich gesagt, am 3. September, weiß ich noch wie heute, das ist frei. Und dann habe ich durch, mit ihrem Kalender, mit dieser Frau durchgearbeitet, bis Weihnachten. Verstehst du? Eigentlich vermieten sie nicht an Privatleute. Aber hier habe ich gemietet und wir haben schöne Gottesdienste gehabt in diesem Musiksaal von der Hochschule der Künste. Eine gute Zeit gehabt. Gott hat Gnade geschenkt, auf dem Breitscheidplatz evangelisiert und gleich rübergegangen zum Gottesdienst. Gute Zeit, ja. Wir müssen was vornehmen, was unternehmen. Geistliche Menschen, gläubige Menschen sind immer Unternehmer. Die unternehmen was. Die tun was. Die gucken nicht nur in die Luft, schauen nicht die Sterne an und zählen nicht die Blätter an den Bäumen. Nein, sie unternehmen was. Hab keine Angst vor Kritik, keine Angst vor Versagen. Ja, dass die Leute Nein sagen. Und wie ist nächsten Sonntag? Und wie ist der nächsten Sonntag? Das weiß ich noch heute. Sitze ich bei der Dame da im Büro. Und wie ist der nächsten Sonntag? Und am Schluss sind wir bei Weihnachten. Und dann habe ich nachher Kreuzberg Saal gehabt in der Friedrichstraße 231. Auch was Schönes, auch per Zufall. Ja, weißt du, so wandert man als Gemeinde, als Diener Gottes und predigt hier und dort und arbeitet man für den Herrn. Aber wir müssen was unternehmen. Und da waren wir auch eine gewisse Zeit hier in der Friedrichstraße. Und dann höre ich von den anderen Leuten, die da unten sind, die auf der einen Seite ist der Blumenmarkt und auf der anderen Seite waren wir dann mit unseren Gottesdiensten. Auch ich wollte so nah an der Mauer sein. Ich wollte eigentlich, weißt du, Gott hat mir einen Auftrag gegeben. Du wirst sehen, wie die Mauer fällt. Und das ist auch unser Zeichen, unser Kreuz, da verstehst du, was wir als Zeichen haben. Jubel wird sein in Ost und West. Mit dieser Vision sind wir nach Berlin gekommen und deshalb, ich wollte unbedingt an der Friedrichstraße irgendwo mein Domizil haben. Ich wohnte an der Friedrichstraße, so in der südlichen Friedrichstadt, damals in Kreuzberg. Und das wollte ich so, verstehst? Und dann höre ich von den Leuten unten, das wird alles renoviert, dieser Besitzer, verstehst du, der will jetzt, ist Deutschland vereint, was ist alles gut und schön, verstehst du, jetzt, ja, die Friedrichstraße wird zu einer prominenten Straße, gerade da hinten an der U-Bahnhof Friedrichstraße, ja, und hier leben, und dann hat mich meine Vermieterin mich eingeladen, sie wollte mit mir ein Gespräch haben, und dann sagt sie, Herr Matutis, würden Sie hier ausziehen? Denn wir wollen das ja alles umbauen, renovieren und dergleichen. Und ich sage, ja, aber nicht umsonst. Gott hat mir nur dieses Stichwort gegeben. Ja, aber nicht umsonst. Und dann fragt sie, ja, und was haben Sie gedacht? Ich sagte, 180.000 D-Mark. Und dann sagt sie, ja, würden Sie für 180.000 D-Mark ausziehen? Hätte ich bloß mehr gesagt, verstehst du? Aber 180.000, das hat sie sofort mir einen Scheck ausgestellt mit 180.000 D-Mark. Das war die Anzahlung für die Kirche. Ja, so ist, wie Gott einen führt. Was wir brauchen, das Stichwort vom Herrn. Und dann kannst du herrschen und regieren. Macht euch die Erde untertan, hat der Herr gesagt. Verschwende nicht dein Leben mit dem Teufel, verstehst du, indem du da dich an der Nase rumführen lässt. Wisse, was du willst und sprech aus im Namen Gottes. Aber wir müssen den Willen Gottes von Gott haben. Heißt ja sein Wille. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Wir müssen uns entscheiden, was wir wollen. Unseren Weg fortsetzen oder Gottes Weg. Mir gefallen Gottes Wege viel besser, dass ich auf diese Fährte komme. Sag nein zu Satan, was das Fleisch will. Verstehst du, was mein Fleisch wollte? Vielleicht was anderes. Ich wäre vielleicht in der Friedrichstraße geblieben. Am Schluss ich durfte noch, glaube ich, dreiviertel Jahr noch umsonst drin sein, keine Miete mehr zahlen. Ich durfte auch die anderen Räume, die oben waren, benutzen für Kinderstunde. Was weiß ich. Die ganze Etage gehörte mir am Schluss. Bis ich dann die andere Kirche da gekauft habe, die hat zu mir gesagt, sie können so lange drin bleiben, bis sie was anderes gefunden haben. Und ich brauche keine Miete bezahlen, verstehst du, und 180.000 D-Mark auf dem Konto. So ist der liebe Gott. So ist der liebe Gott. Der Heilige Geist zeigt, dass du der Chef der Sache bist. Du bist der Chef der Sache. Du bestimmst die Richtung. Da sagst du, Bruder, mal du das, bist du wahnsinnig? Ja, ich bin's wahnsinnig. Warum? Weil ich den Herrn kenne. Da habe ich ein paar Sachen, Behördesachen hier in Berlin. Verstehst du, in Berlin wusste ich damals sowieso, die meisten Leute wussten nicht, die wissen bis heute noch nicht, was da läuft. Verstehst du, der eine sagt so, der andere sagt so und so weiter. Die ganzen Beamten. Und dann hat der Herr zu mir ich habe einen Antrag gestellt auf irgendetwas. Der Antrag wurde nicht bearbeitet. Schon monatelang. Immer wieder rufe ich an, ja, wir sind in der Bearbeitung. Ihr Antrag liegt bei uns auf dem Tisch. Und bete, aber passiert nichts. Und dann sagt der Herr, geh hin selber persönlich. Du erledigst die Sache. Und dann klopfe ich bei der Dame an der Tür, mach die Tür auf und der hat Fenster offen und da kommt ein Durchzug und da werden die ganzen Akten darunter geblasen auf dem Boden und meine Akte ist gerade oben. Dann sagt sie, um Himmels Willen, Ihre Akte liegt ja hier. Ich habe gesagt, bitte bearbeiten Sie jetzt. Jetzt, meine Akte liegt hier oben, verstehst du? So hat der liebe Gott gesorgt, dass meine Akte von oben, alle anderen Akten runterfallen und meine Akte bearbeitet wird. Sei du der Chef. Du hast die Vollmacht. Bitte. Aber es muss der liebe Gott dir alles zeigen. Sonst kriegst du eins auf dem Deckel. In aller Liebe. Der Heilige Geist gibt dir eine andere Sicht, die realistische Sicht. Du siehst die Dinge mit den Augen Gottes. Geh hin. Und ein paar Tage später habe ich die Antwort gehabt auf das, was ich wollte und brauchte. Jesus sagt den Leuten, gebt ihr ihnen zu essen, als er da mehrere Tage gepredigt hatte. Gebt ihr ihnen. Ja, wir haben nur 5 Brötchen, ein paar Fischlein. Ja, gebt es ein bisschen. Und du siehst, wenn der Heiland durch seine Hände geht, wird es gebrochen und werden Tausende satt und da bleibt noch was übrig. Der Bub konnte es gar nicht fassen. Jesus dankte und ist so wichtig, dass du und so ist, wie man ja der Herr seines Lebens wird. Fang an, Gott zu danken für das, was du hast, auch wenn es nur 5 Brötchen und 2 Fischlein sind. Fang an, Gott zu danken für das Wenige und du wirst merken, wie das Geschäft läuft. Fang an, Gott zu danken. Es ist ein bisschen besser, verstehst du, mit deiner Gesundheit oder mit dem und jenem. Freu dich, danke Gott über das bisschen. Ja, über die kleinen Anfänge fangen, Gott zu danken. Ohne Danken erreichst du nichts. Du musst es danken lernen. Vor jedem Sieg gibt es beim Heiland immer ein Dankeschön. Er hat gedankt am Grab von Lazarus. Vater, ich danke dir. Ich preise dich, verstehst du? Der Lazarus stinkt schon, verstehst du? Ich preise dich, dass du mich alle Zeit hörst. Lazarus, komm raus, verstehst du? Und schon ist die Sache passiert. Ohne Danken zerbrichst du, bist nicht leistungsfähig. Nur mit Danken bekommst du Powergefühl. Danke, Herr. Ich danke dir, die Kirche gehört mir, obwohl sie mir gar nicht gehört hat. In aller Liebe, verstehst du? Ja, so ist es passiert. Fange an, Gott zu danken für die Dinge, die du noch gar nicht hast, aber im Angebot Gottes stehen für dein Leben. Danke Gott dafür. Danke Gott. Und danken ist die Währung des Himmels. Danke, das ist die Anzahlung an Gott. Ich danke dir, Herr, dass du mich alle Zeit hörst. Das ist ja nur der Anfang. Ein anderes Zahlungsmittel wird im Himmel nicht akzeptiert als nur Dankeschön. Du musst nicht auf deine Stimmung achten. Weißt du, das ist wertlos. Danke, Herr. Ich danke, du hörst mich alle Zeit, so wie der Herr Jesus hier beim Grab vom Lazarus. Gott hält nichts von Stimmungen und Gefühlsduseleien, was auch immer ist. Ja, du bist das, was du siehst, was du erwartest, was du glaubst. Fange an, die Löwen zu sehen, wie die Elefanten oder ja, wie Herkules, wie der Riese, wie der David in Goliath. Fang an. Und du, ich werde morgen darüber noch sprechen, noch mehr. Verstehst du, warum hat der David 5 Kieselsteine mitgenommen, eins für Goliath und die anderen Brüder aus der Familie Goliaths. Ja, danke Gott, dass er dich zu einem Helden gemacht hat. Ja, fang an, dich wie ein König benehmen und nicht wie ein Waschlappen oder Kümmerling oder was auch immer ist. Benütze deine Hände und solange Moses die Hände dort auf dem Berg erhob, besiegte das Volk Gottes. Deine Körperhaltung, deine Stimme ist ausschlaggebend. Du weißt ganz genau, ja, wenn jemand Angst hat, der zittert, vibriert. Und wenn jemand mutig ist, hau ab, verschwinde. Verstehst du, der hat Humor und der lacht drüber und geht vorwärts. Freue dich im Herrn. Und die Bibel sagt, freut euch alle Wege. Danke Gott für alle Führungen, für positive Führungen, für negative Führungen. Gott sieht das Herz an. Gott hat dich erwählt. Und der David hat gesagt, es wird doch vollkommen wurscht, ob die mich einladen oder nicht einladen. Ich bin zum König berufen. Ich werde König von Israel werden. Und es hat sich schon bewährt mit dem Löwen, mit dem Bären und seinen Schäfchen hat er vorgesungen. Ich, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Ja, er lebte schon seinen Glauben aus. Beherrsche dich. Und das ist wichtig. Ja, werde der Herr deines Lebens, bevor du das bist. Auf der Weide vergessen und verlassen von allen guten Geistern, sogar von Papa und Mama, nicht eingeladen. Weißt du, wenn Gott dich bestimmt hat für irgendetwas, das wird kommen, ob du glaubst oder nicht glaubst, ob die Leute glauben oder nicht glauben, es wird so passieren. Ja, der Samuel ist alle 7 Söhne von Isai durchgegangen. Der ist nicht, der ist nicht, der ist nicht, der ist nicht, der ist nicht und der ist auch nicht. Ja, Isai, hast du keinen Buben mehr? Ja, ja, doch. Denn David, der ist draußen auf der Herde, bringt mal her. Und schon springt der Geist Gottes auf diesen Samuel über. Das ist, salbe den zum König. Beherrsche dich, sei still. Mach deine Arbeit weiter wie gewohnt. Unterbrich es nicht, auch wenn du berufen und erwählt bist von dem Herrn. Der Wille Gottes wird in deinem Leben geschehen. Wie auch immer. Sag einfach Amen, so sei es und so wird es sein und so wird es auch bleiben. Ein anderer Fall von was ich noch hier ganz schnell erwähnen möchte, werde der Herr deines Lebens, als Saul von Tarsus in Damaskus war. Was? Der war erwählt von Gott, der sollte ein Botschafter sein vor Könige, Priester und was weiß ich, vom Volk Israel und vor den Heiden. Der war von Gott erwählt. Und der sitzt dann in der geraden Straße und da sagt Gott nicht, Petrus, geh schnell in Damaskus, da sitzt einer und wartet auf Gottes Hilfe, auf Gottes Wunder. Oder Johannes, geh du ganz schnell. Oder Jakobus, der Bruder des Herrn, geh du. Nein, alle lebten noch, ja. Aber keiner ist dann hingegangen und Damaskus hätte man in 3 Tagen erreicht. Ananias, geh du mal hin. Verstehst? Ananias, und da geht dieser Bruder Ananias mit der zittrigen Hand, ich kann mir gut vorstellen, der Herr hat zu mir gesprochen, Ananias oder Saul von Tarsus, denn er war eine höher gestellte Person, sprach mindestens 7 Sprachen und was weiß ich, was er war, ein Pharisäer von Pharisäern. Der Herr hat zu mir gesprochen, Saul, du sollst wieder sehend werden, den Heiligen Geist empfangen und ein auserwähltes Werkzeug sein für den Herrn. Ja, um zu zeigen, der Ananias macht es. Da braucht man keinen Petrus, keinen Johannes und kein Jakobus. Das macht der Bruder Ananias in aller Liebe. Die schlichte Seele, die sensible Seele, die Seele, die wirklich betet, die mit Gott verbunden ist. Er war gerade im Gebet und als das passiert, als der Herr sagte, geh zum Saul von Tarsus dort in der geraden Straße im Hotel zum Löwen. Ja, fürchte dich nicht. Ja, weißt du, wenn Gott uns schickt, traut er uns was zu. Das sonst kannst du vergessen. Auch wenn du ein einfacher Bruder, einfache Schwester bist. Beherrsche deine Gefühle, achte nicht, was da ist. Wenn Gott zu dir gesprochen hat, dann kannst du es. Dann kannst du es. Und dann sollst du auch. Ja, Gott beruft Menschen, wie er will, wie er es für richtig hält. Wenn der Herr hier ist, vor was soll ich mich fürchten? Vor was soll er mir grauen? Ich werde meinen Platz ausfüllen. Der Herr gibt's. Und ich kann handeln in der Kraft Gottes. Wenn du groß an Gott denkst, ja, wird Gott auch dein Leben groß machen? Gott erhöht die Demütigen in aller Liebe. Den einfachen Brüderchen Ananias dort in Damaskus. Das war ein einfacher Bruder des Herrn in Damaskus. Werde der Herr deines Lebens, egal ob du prominent bist oder bekannt bist, gebildet bist, beredet bist, was du auch immer bist, ist vollkommen egal. Geh den untersten Weg. Hör, der verfolgt die Christen sowieso. Aber ich gehe, wenn du das sagst, Herr Jesus, dann wird das was wahr sein. Wenn du auf diesen Weg gehen kannst, wirst du immer den Sieg behalten, den untersten Weg. Den geht der Teufel nicht. Den untersten Weg. Ja. Und wenn du diesen Weg gegangen bist, dann schaffst du es überall, brauchst nicht, vor nichts gar nicht zu fürchten. Erlaube nicht, dass das Negative in deinem Leben vorherrscht. Löse dich von deinen Problemen, von deinen Ängsten. Ja, Herr, und wenn er mich rausschmeißt, ja, da gehst du vor einer anderen Tür wieder rein. Ja, oder steigst zum Fenster rein. Ja, bekämpfe nicht die Sache auf fleischliche Art oder löse sie nicht auf fleischliche Art. Fange an, selbst deine Gedanken zu kontrollieren. Herr, ich bringe alles unter dem Gehorsam Jesu Christi. Meine Gedanken, meine Gefühle, meine Willen, meine Wünsche. Unsere Aufgabe, ihr Lieben, ist zuerst mal Gedankenkontrolle. Sich selbst zu beherrschen, ist der größte Sieg. Sich selbst zu beherrschen. Zu sich selbst die richtige Einstellung zu haben, zu Gott eine richtige Einstellung zu haben, zu anderen Menschen eine richtige Einstellung zu haben. Was auch immer ist. Von Gott sich alles gefallen lassen. Das ist manchmal schwer, sich von Gott alles gefallen zu lassen. Der schickt dich manchmal mitten durch die Hölle durch, mitten im Feuerofen, mitten in der Löwengrube. Wenn Gott will, dann gehe ich rein. Gott macht Persönlichkeiten. Und ich muss diese Persönlichkeit werden. Er macht charaktervolle Menschen. Und ich muss so einer werden, der erfüllt ist vom Heiligen Geist, von der Kraft Gottes. Wenn Gott etwas uns sagt und befiehlt, dann können wir es auch. Ananias geht hin. Und lieber Bruder Saul, verstehst du, mit so angstvollen Stimme, leg die Hände auf und dieser Saul von Tarsus wird sehen, fällt es wie Schuppen von seinen Augen, lässt sich taufen und gleich am nächsten Tag beweist er, dass Jesus Christus der Messias ist. Du siehst, so schnell ist einer bekehrt. Der braucht doch nicht eine große Bibelschule, der braucht nicht Uni, der braucht gar nichts. Der braucht nur den Heiligen Geist und die richtigen Leute in seiner Umgebung. Wir werden alle herausgefordert. Ich habe ja einige Werkzeuge mir angeeignet für mein Leben, die mir helfen, die Schwierigkeiten anzupacken. Und meinen Glauben durchzuziehen, was auch immer ist. Ich interessiere mich nicht, was andere über mich denken. Spinnst du? Du willst diese große Kirche, kannst es auch bezahlen, haben mir die Leute gesagt. Als ich anfing, um diese Kirche da rumzufahren, ja, ich hatte kein Pfennig Geld. Aber dann kriege ich da von meiner Vermieterin 180.000 D-Mark als Kaution, also, dass ich, wenn ich freiwillig ausziehe, ich habe nämlich einen Vertrag, ja, bis 10 Jahre. Verstehst du? Und diese Abfindung, ja, so macht der liebe Gott. Verstehst du? Und dass ich großes Inventar drin hatte, das war nicht so ein einfach gezimmertes Pult und ein paar rote Plastikstühle, da haben wir noch hinten ein paar davon. Ja, mehr hatte ich nicht. Aber Gott hat mich versorgt und Gott hat mir geholfen, dass ich das bezahlen konnte. Wichtig ist, was denkt Gott von mir? Was denkt er von mir? Du musst dein Leben vor Gott und vor sonst niemand verantworten. Gottes Wege sind nicht meine Wege. Und ich gehe konsequent diese Wege Gottes durch, auch wenn es manchmal schwer und hart ist und unverständlich ist. Ja, und wenn ich ja sage, dein Wille geschehe, dann stärken mich die Engel. Ich glaube an Engel als dienstbare Geister. Mein Thema ist immer noch, werde der Herr deines Lebens, überwinde deine Schwachstellen, bekomm dein Leben in den Griff, stell dir deine Aufgaben täglich. Jeden Tag muss ich mich neu entscheiden, dein Wille geschehe, Herr, auch heute, auch jetzt und hier. Ja, verlass dich nicht auf die anderen, ja, dass sie für dich beten. Das hat Gott mich gelehrt. Verlass dich nicht auf andere, dass sie dich für dich beten. Bete selber. Mach selbst den Mund auf, verstehst du? Und wenn ich bete, fangen andere auch zu beten an, verstehst du? Aber ich muss zuerst mal selber anfangen zu beten. Bete selbst. Ja, fang an zu beten. Gott hat für Faulpelze nichts übrig. Die werden das Reich Gottes nicht sehen. Stell dir deinen göttlichen Auftrag, so wie Ananias, vor. Der Herr schickt mich und der Herr sendet mich. Und wenn der Herr mich sendet, kann es nicht schief gehen. Hab keine Angst vor Niederlagen, vor Enttäuschungen oder vor Widerwärtigkeiten. Hab keine Angst. Angst ist die schlimmste Waffe des Teufels. Angst, Angst. Das Leben geht an dir so schnell vorbei. Und es ist so wichtig, wir müssen diese bittere Pillen manchmal schlucken, ob die uns schmecken oder nicht. Das sind Vitamine für unser Leben, damit unsere Muskeln wachsen, unsere Knochen stark werden. Fange an, furchtlos zu leben. Werde der Herr deiner Ängste, widerstehe deinen Ängsten im Namen Gottes. Bekenne sie, das Positive, öffentlich, laut. Ich habe angefangen, laut zu beten. Das ist für mich so eine Waffe. Ich bete laut. Manchmal, als ich noch Familie hatte in Heilbronn, da bin ich oft mit dem Auto weggefahren, im Auto Scheiben hoch und dann mit dem Herrn geredet, mit dem Herrn gekämpft, mit dem Herrn gerungen. Ja, mit deinem Mund wirst du gerechtfertigt oder mit deinem Mund wirst du verdammt werden. Erst wenn du das richtig aussprichst, da sprichst du in der Gegenwart Gottes, Herr, ich glaube, darum rede ich auch. Da bleibe ich nicht still. Ich bin motiviert, vorwärts zu gehen. Ja, überrasche dich selbst, indem du handelst. Was? Ich weiß noch, wie heute, da steht meine Frau und sagt, Johannes, bist du wahnsinnig? Was hast du gesagt? Und das werden sie nicht bringen. Der macht, was er will, verstehst du? Und ich wollte sogar nachprüfen, macht er das auch wirklich? Schafft er das auch? Oder hat es nicht geschafft? Bis heute nicht. Ja. Ach, ich könnte so viele Sachen erzählen. Weißt du, der Abend würde nicht reichen. Bis nach Mitternacht wäre ich unterwegs damit. Ja, fangen an, die Sachen zu bekennen. Da ist in der Heilbronner Stimme, da habe ich Moritz Sorillo bei mir gehabt und wir haben einen Heilungsgottesdienst gehabt, wo die Leute die Hände hochheben, Gott loben und preisen und so weiter. Und dann schreibt ein Redakteur von der Heilbronner Stimme, der hat mich gefressen gehabt sowieso, und dann schreibt er, wenn Sie bei der FDP wären, hätten Sie 18,4% damals die Sache gehabt, verstehst du? Und das habe ich einfach irgendwie angewidert. Und dann sagt mir eine Stimme, ruf die Heilbronner Stimme und sagt, die sollen mit dem Quatsch aufhören. Und dann rufe ich die Heilbronner Stimme an und dann sage ich das und das. Und dann sagt Herr Matudis, das wird erledigt. Der Mann wurde gekündigt und flog raus. Da hat sich aufgeregt, hat sogar einen Prozess gehabt gegen die Heilbronner Stimme. Ich habe gesagt, also die Argumente, wenn du gute Argumente hast, hast du überall Recht, bekommst Recht. Du musst lernen zu kämpfen. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft, Glauben gehalten und dergleichen. Wir müssen Herr der Lage sein. Denk an die Geschichte in Philippi. Verstehst du, da wurde ausgepeitscht, nur weil der ein paar Teufelchen vertrieben hat, aus dem Mädel da, mit dem Wahrsagergeist. Und der Gefängniswärter hat ihn verprügelt, fast zu Tode geschlagen, im Stock. Beide, Silas und den Paulus, in den Stock gesteckt, verstehst du, im untersten Verlies. Aber um Mitternacht haben sie Gott gelobt und gepriesen. Und der Herr hat ein Erdbeben geschickt, verstehst du. Da kommt dieser Kerkermeister, will sich umbringen, dann sagt, tu dir nichts, verstehst du. Du siehst, Paulus ist der Herr der Lage, der Situation. Tu dir nichts. Wir sind noch alle da. Wir sind noch frei jetzt, verstehst du? Tu dir nichts. Und was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Ja, bekehre dich, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig. Und so passiert es. Und dann sagt er, jetzt wasch meine Wunden sauber, putz mich sauber und Bürgermeister und du musst mich aus der Stadt rausbegleiten, nach römischer Sitte und Art. Bestimme du die Lage, die Situation in deinem Haus, in deiner Familie. Und dann wirst du auch dein Haus gewinnen. Du und dein ganzes Haus. Da lesen so viele Leute in der Bibel, du und dein ganzes Haus. Aber da passiert nichts. Du musst konsequent sein, hart sein. Du musst die Riesen überwinden und in die Knie zwingen. Vor Jesus Christus müssen sich alle Knie beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Bring mich raus. Und dann führt der Bürgermeister raus. Der Allmächtige segne dich, verstehst du? Lies mal die Geschichte von Philippi, wie der Herr ihn gewirkt hat oder geführt hat und geleitet hat. Lass dich nicht unterkriegen, Bruder und Schwester. Wir glauben nicht an irgendwelche Gespenster. Wir glauben an den lebendigen Gott, der Kontrolle hat über Himmel und Erde. Riesen, ja, die sollen überwunden werden. Böse Geister sollen vertrieben werden. Geh nicht auf deine Gefühle oder das, was, ja, wir sind so froh, dass wir wenigstens davon kommen. Nein, du gib dich nicht mit ein paar Gramm Erfolg zufrieden. Du solltest auf deine Hinterfüße stellen und du solltest sagen, das und das will ich. Ja. Du kannst überwinden durch Bekennen, indem du Satan öffentlich bloßstellst. Als der Billy hier war, das war hochinteressant, in einer Predigt sagt er, wir sollen den Teufel auslachen. Weißt du, der Teufel kriegt Komplexe, wenn du anfängst, ihn auszulachen. Ja. Und du solltest in deiner Kammer, wenn du betest, in deiner Kammer anfangen zu kichern. Verstehst du, Teufel, was willst du? Du willst mir nur Angst machen, aber ich habe vor dir keine Angst. Verstehst du? Hab Mut und fang an zu lachen, denn die Erlösten, ihr Mund wird voll sein vom Lachen. Sei doch Herr der Sache. Und das wirst du nicht bringen. Erwarte nicht, dass sie den roten Teppich dir überall ausrollen. Und wir leben als Christen noch lange nicht im Schlaraffenland. Aber wir wissen, der Herr ist mit uns. Wir sind Königskinder, Söhne des Allerhöchsten. Ja, und da musst du lernen, ja, kämpfen. Und in meiner Bibel heißt es, jedes Quadratmeter, jedes Fleckchen Erde, worauf sich euer Fuß setzen wird, das Land wird euch gehören. Wo ist das bei den Christen heutzutage? Sag mir das, verstehst du? Der Feind rückt nicht freiwillig aus, aber du musst mutig und kühn sein in dem Namen Jesu. Wir werden nachher das Lied hören. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Fang an, Gott zu loben. Fang an. Das muss nicht in der Gemeinde sein. Verstehst du? Wir sind nicht bei Verrückten. Wir sind bei gesunden Leuten mit gesundem Verstand. Aber in deiner Kammer, verstehst du? Da Homer hat einmal gesagt, dass manchmal zuweilen närrisch zu sein ist manchmal gut und gesund, verstehst du? Zu lachen, sich zu freuen. Ja. Dass du befreit wirst. Ich lach oft den Teufel aus, verstehst du? Aber das muss niemand hören. Das muss nur er hören. Das betrifft ihn, ja, in aller Liebe. Und da kriegt er Komplexe, dann zieht er den Schwanz ein und geht weg. Der kann auch böse werden, aber das stört mich gar nicht. Ich lass mich nicht unterkriegen. Gott hat uns verheißen, dass jedes Stückchen Land, worauf sich unser Fuß setzen wird, das Land gehört uns. Ja, bist du Herr jetzt zu Hause oder nicht? Dass meine Familie, alle Christen, also von meinem Vater her, dass alle gläubig sind, da ist mein Vater schuld an der ganzen Geschichte. Der hat gesagt, solange ihr unter meinen Tisch die Füße setzt, solange tut ihr das, was ich euch sage. Das war damals mit dem Tischgebet. Da mussten sie alle schön die Händchen falten. Verstehst du, ob das passt oder nicht? Oder ich könnt woanders essen gehen, nicht bei mir, verstehst? Solange ihr eure Füße unter meinem Tisch setzt. Es war hart. Für manche war es ja hart, aber dieses Konsequente macht sie bezahlt. Das gelobte Land, die Riesen werden dir das nicht freiwillig geben. Ja, die werden dich erniedrigen, die werden dich lächerlich machen, was auch immer, dich verspotten wie der Goliath. Ja, wie kommst du zu mir wie zu einem Hund? Ja, du musst stark sein, innerlich im Herrn ermannen. So heißt es vom David einmal, er ermannte im Herrn. Und du brauchst Stunden, wo du in der Gegenwart Gottes ermannst und wo du ein Held wirst. Und David hat sich nur mit seinen Helden umgegeben. Darüber predige ich morgen nachher. Ja, gib dich mit deinen Helden um und nicht mit Waschlappen und Feiglingen und Angsthasen. Lass dich nicht einschüchtern. Zeig ihnen deine Stärke. Der Herr ist meine Kraft und dergleichen. Psalm 78, Vers 42, da lese ich. Ja, eigentlich bis 43 auch noch, aber da heißt es, die Kinder Gottes, da heißt es von ihnen, sie dachten nicht mehr an das und jenes und so weiter. Sie haben Gott vergessen. Sie dachten nicht mehr an die Zeichen, was der Herr in Ägyptenland getan hat. Sie haben Gott vergessen und deshalb ging es mit ihnen bergab. Denk, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Du hast jetzt Wahrzeugnisse gehört. Kannst nachprüfen bei mir und kannst auf meine Homepage-Seite gehen und da sind ein paar kleine Berichten, was Gott getan hat in meinem Leben. Du kannst meine Predigten hören, über 1000 Predigten habe ich auf meiner Homepage-Seite. Das sind ein paar Beispiele, ich lasse es immer wieder reinfließen, was Gott getan hat. Und was er bei mir tun konnte, das kann er bei dir auch tun. Denk an den Herrn, an seine mächtige Hand in deinem Leben und du musst mich nicht nehmen. Nimm noch die Bibel. Als Christ habe ich so gerne Biografien gelesen vom Smith Wigglesworth oder Biografien von anderen Missionaren, Hudson Taylor oder wer auch immer ist, die haben mich begeistert, diese Missionare, Boten Gottes. Sie sind von ihrer Mission ausgeschlossen, von ihrer Mission vergessen, aber sie gingen im Namen des Herrn und der Herr hat sie durchgebracht und ihnen geholfen. Oder hier, ich habe gerne Gäste eingeladen, wie Levi Petrus in meiner Gemeinde zu erzählen, wie Gott ihn durchgebracht hat. Und Levi Petrus hat später nachher die Zeitung Den Dagen aufgekauft. Das war seine Tageszeitung. In seiner Gemeinde bin ich da einmal gewesen, durfte ich Zeugnis geben. Ja, in dieser Philadelphia-Gemeinde in Stockholm. Gott war mit diesem Mann, verstehst du? Und solche Leute imponieren mich. Lass dich von Leuten begeistert, die anders denken. Und Gläubige sind Andersdenkende, sie überwinden ihre Schwachstellen, sie fürchten sich nicht, sie bilden sich auch nichts ein. Das schaffen wir. Wir sind alles Feiglinge letztendlich, aber der Herr in uns. Verstehst? Wir sind null, 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 null und lauter Nullen sind wir, aber die Eins davor, das macht den Preis aus. Lieber Jesus, ich danke dir, dass wir so viel Wunder in der Bibel haben. Was du einmal tatst, das kannst du immer noch tun. Du bist immer noch derselbe. Ja, du erhöhst die Niedrigen und Herr, die anderen, die bringst du zu Fall. Ich danke dir, dass wir mit dir alle Riesen vertreiben dürfen, das Land einnehmen dürfen und worauf sich unser Fuß setzen wird, das Land wird uns gehören. Mit Petrus kann ich sagen, hier Apostelgeschichte 2, Vers 26, darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt, auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung, denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens und du wirst mich erfüllen mit Freude und wird mit Jubel vor deinem Angesicht. Und mit Mutter Maria möchte ich sagen, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Du hast die niedrige Magd gesehen und sie aufgebaut und siehe, wir preisen dich und alle Geschlechter der Erde werden dich loben und preisen. Heiland, und da, wo die Maria ist, da bist auch du, Lob und Dank. Da, wo die Jünger sind, die Glauben gehalten haben, da bist du. Du vollbringst wunderbare Taten, du zerstreust die ganzen Hochmütigen und die Demütigen erhöhst es. Lieber Heiland, wir sind bestimmt, Herr unseres Lebens zu werden, Herren zu werden und zu herrschen und nicht beherrscht zu werden. Wir sollen Kopf sein und nicht der Schwanz. In Jesu Namen. Amen.